Lebenslinien zwischen Kopf, Herz und Schicksal. Der Podcast über Gesundheit, Leben und Pflege.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des GFO-Podcasts Lebenslinien. Und ich bin heute in der Geschäftsstelle der GFO in Olpe zu Gast bei Reinhard Goyke, Fachbereichsleiter Erziehungshilfen und tätig für die Fachstelle für Prävention und Intervention bei sexueller Gewalt. Und wir sprechen heute über ein Thema, das leider sowohl in der politischen als auch in der gesellschaftlichen Diskussion sehr, sehr emotional behandelt und leider auch oft geradezu missbraucht wird, nämlich Migration und Flucht. Bei unserem Gespräch geht es dabei um einen Punkt, der häufig aufgrund von sogenannten Fake News, Vorurteilen und auch Ressentiments zu heftigsten Streitgesprächen führt, nämlich um sogenannte unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Wie so oft bei der Diskussion über Flüchtlinge haben auch hierbei viele Menschen eine oft sehr ablehnende Meinung, ohne aber genaue Umstände oder Geschichten zu kennen. Und darüber möchten wir heute sprechen. Zuerst bitte ich natürlich meinen Gast, den Reinhard, sich unseren Hörerinnen mal kurz vorzustellen. Seit wann bist du in der GFO? Wie war dein bisheriger Werdegang? Und seit wann arbeitest du für den Bereich unbegleitete minderjährige Flüchtlinge?
Ich bin jetzt seit 15 Jahren bei der GFO tätig, war vorher in der offenen Kinder- und Jugendarbeit tätig, bin von Hause aus Sozialpädagoge und habe innerhalb der GFO gestartet im Josefshaus, da wo auch das Thema im Wesentlichen verortet ist, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, und habe jetzt vor, jetzt lüge ich bestimmt das erste Mal, 4 Jahren die Bereichsleitung für die Erziehungshilfen übernommen, weil die Einrichtungen, die dazugehören, größer geworden sind und man das dann gebündelt hat, so ein bisschen analog der alten Hilfe bei uns auch. Ja, das ist so mein Werdegang erstmal in aller Kürze.
Okay, dankeschön. Bevor wir loslegen, möchte ich gerne erstmal die Definition und ein paar Zahlen mal durchgeben, denn das ist ja so ein Thema, was eben vielleicht mal auch mit Fakten belegt werden sollte. Der Begriff unbegleitete minderjährige Ausländer, so hast du mir das ja gesagt, UMA, bezeichnet laut Definition Kinder und Jugendliche, die ohne ihre Eltern oder eine andere sorgeberechtigte Person geflüchtet sind oder auf der Flucht von diesen getrennt wurden. Als besonders verwundbare Gruppe müssen sie daher besonders geschützt werden, besonders Mädchen müssen da besonders geschützt werden, genau, weil sie auf der Flucht ja viele schlimme Sachen erleiden, über die wir gleich nochmal sprechen. Dies wird auf internationaler Ebene in der UN-Kinderrechtskonvention garantiert, aber beispielsweise auch in der EU-Aufnahmerichtlinie. In Deutschland kümmern sich die Jugendämter um die UMA und meist flüchten diese jungen Menschen vor Krieg und Vertreibung, Hunger und Not. Laut dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge haben im Jahr 2024 13.344 unbegleitete Minderjährige in Deutschland einen Asylantrag gestellt. Davon waren 12.330 Personen, also noch 92,4% männlich, und 1.011, also 7,6% weiblich. Hinter all diesen Schicksalen stehen junge Menschen mit teilweise schlimmen Erfahrungen. Wie siehst du die Entwicklung seit 2015 bis heute? 2015 war ja sozusagen der große Start, der erste Flüchtlingsstrom. Und was hat sich seitdem verändert?
Schon ein abendfüllendes Thema quasi, die Frage. Wenn ich jetzt ich kann ja nur von meiner Perspektive aus gucken. Es hat sich zuvor kaum ein unbegleiteter minderjähriger Ausländer ins Sauerland verlaufen, sag ich mal, oder ist hier angekommen. Das mag in größeren Städten schon immer ein bisschen anders gewesen sein, gerade die so an den Bahnlinien vielleicht auch liegen. Für uns war das komplettes Neuland und jeder kann sich, glaube ich, erinnern an das Jahr 2015, wo in dieser Diskrepanz, was macht man, die Grenzen geöffnet wurden und viele Menschen dann auch zu uns kamen. Wir haben uns da reingefuchst mit einer langen Tradition, dass wir wissen, was junge Menschen brauchen, auch die alleine sind, die nicht mit ihren Eltern leben können, und haben festgestellt, einen Teil davon können wir gut gebrauchen und einen anderen Teil muss man komplett neu lernen. Und wir haben dann viel Learning by Doing irgendwie auch geschafft, was uns jetzt Jahre später, wo es wieder viele unbegleitete minderjährige Ausländer gibt, die Schutz in Deutschland suchen, zugutekommt. Und ein bisschen muss man darüber lächeln, wie wir 2015 irgendwie auch gestartet sind. Also wir haben über eine große Herzlichkeit irgendwie auch angefangen. Wir haben nachts um 11 die jungen Menschen zum Fastenbrechen in die Moschee gefahren, bis mal irgendeiner sagte, würden wir das für unsere Jugendlichen eigentlich auch machen? Also so mit einer hohen Willkommenskultur, gepaart mit ein bisschen Naivität vielleicht auch noch. Wir haben lange gebraucht, bis wir gemerkt haben, was sind auch die Themen hinter den Themen bei den einzelnen jungen Menschen. Ein spannendes zum Beispiel diese Herzlichkeit und diese Offenheit, mit denen wir ihnen begegnet sind. Es haben sich damals viele Menschen begeistert gesagt, wir konnten viele Angebote machen für unbegleitete minderjährige Ausländer, die hier den Jugendämtern in Südwestfalen zugeordnet waren. Und es waren viel Kühlheit, auch Forderung, also finanzielle Forderung, dass sie an ihr Geld kommen und erstmal eine gewisse Distanz. Und um dahinter mal zu blicken, braucht es einfach erstmal viel Arbeit miteinander, viel Beziehungsarbeit, weil viele der Menschen kommen aus Unrechtsstaaten und alles, was in irgendeiner Form staatlich wirkt, und das sind wir ja in weitestem Ferne, die staatlich finanziert werden auch, ist erstmal mit großer Skepsis zu genießen, weil man in der Herkunft häufig mit staatlichen Ressentiments, mit Willkür, mit Polizeiapparat keine guten Erfahrungen gemacht hat. Und dieses, warum soll es bei uns anders sein, nur weil wir jetzt nett daherkommen und sagen, wir machen das anders, muss erstmal auf Herz und Nieren geprüft werden. Und dann war es ganz spannend, an welchen Themen wir uns festgebissen haben, was wir heute tatsächlich ein bisschen anders wissen. 2015 war die gesellschaftliche Stimmung eine ganz andere als jetzt 10 Jahre später oder auch 8 Jahre später. Da kommen wir vielleicht gleich auch noch zu. Tatsächlich muss man sagen, waren wir in der Lage, noch besser zu helfen in 2015, weil viele Menschen gesagt haben, wir möchten helfen, wir können helfen. Es gibt gewisse Rahmen, Spielregeln, die für die stationäre Unterbringung von Minderjährigen generell gilt. Die musste ein bisschen aufgeweicht werden und auch temporär aufgehoben werden. Das war nicht nur gut, aber um überhaupt dem vielen Menschen gerecht werden zu können, war das wichtig. Und ein signifikanter Unterschied vielleicht von 2015 zu jetzt ist, wenn ich besonders so auf syrische Jugendliche gucke, die kommen jetzt noch mit noch größeren Schicksalen daher, noch kaputter, wenn man das so sagen darf. Wenn ich mir vorstelle, in Syrien war seit 2015 Krieg, dann sind 10-Jährige gekommen oder 15-Jährige alleine auf der Flucht, eher 15-Jährige denn 10-Jährige. Die haben schon viel gute Zeit dort gehabt. Es war ja ein entwickeltes Land, ja, und auch so im Bildungssystem, gerade in den Städten, war das ja fast vergleichbar mit Westlin. Die hatten also schon ein gutes Fundament in den ersten Lebensjahren. Ein Entwicklungspsychologe wird sagen, was in den ersten 3 Jahren gesetzt wird, hält und trägt ganz viel, was nicht gut läuft, das behindert dich auch ganz lange und da musst du andere Erfahrungen machen. Und 10 Jahre später, wenn heute 15-Jährige kommen, die haben noch 3, 4 gute Jahre vielleicht gehabt. Und ansonsten nur Krieg gehabt. Die sind häufig in einem anderen Überlebensmodus, als man es damals war, tatsächlich.
Ja, es ist gut, dass du darauf hinweist, dass natürlich die Hintergründe, allein schon aus solchen teilweise Unrechtsstaaten zu kommen, entscheidend dafür sind, auch wie du einem Staat hier gegenüber trittst, auch wenn du dankbar bist, hier anzukommen. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt Krieg in meiner Jugend mitgemacht habe oder keine andere Bundeskanzlerin kannte als Angela Merkel. Was sind so die größten Probleme, auf die ihr trefft, wenn die Jugendlichen hier das erste Mal ankommen?
Zum Teil schon diese Reserviertheit, was ich gesagt habe. Viele sind erstmal völlig platt. Also das zeigt sich ganz viel psychosomatisch. Es muss viel zum Arzt gegangen werden, es muss viel geguckt werden. Für mich übersetzt heißt es muss viel versorgt werden. Es sind diese jungen Menschen, die kommen, die haben häufig heute keine ausreichende Bildung mehr genossen. Da fängt zum Teil bei Alphabetisierung an. Das Gesundheitssystem war nicht gut. Und dann komme ich in eine völlig neue Kultur. Ich kann keine Sprache. Ich habe das Trauma der Flucht möglicherweise. Auch nicht jeder ist traumatisiert von der Flucht. Ich finde auch, dass der Begriff Trauma wird zu inflationär genutzt. Aber hier in diesen Bereichen ist es wirklich sehr viel. Ich habe den Trennungsschmerz, ich habe den Verlust, ich brauche die neue Orientierung. Ich erlebe mittlerweile auch eher Ressentiments, denen ich begegnen, wobei mir junge Menschen auch sagen, ich habe viel mehr Angst vor denen, als die vor mir haben müssten, sicherlich. Und da baut sich sowas gegenseitig auf und sie brauchen eine intensive Begleitung auch.
Jetzt ziehe ich mal eine Frage vor, weil das gerade dazu passt. Oft werden ja in den Diskussionen die Schicksale dieser Jugendlichen und die Erlebnisse, die die erlebt haben, vergessen. Die haben ja schon alleine auf dem Weg oft die Hölle erlebt. Und da hast du sicherlich auch ein paar Beispiele für.
Also Beispiele, die einem den Atem stocken lassen, tatsächlich auch. Wenn es um verschiedene Fluchtrouten geht, wenn es allein ums Geschlecht der Geflüchteten geht. Man geht davon aus, es gibt, also das BAMF ist ja Bundesamt für Migration. Es gibt das BUMF, auch das ist der Bundesverband für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, so ein bisschen für das Lobbying und für gute Rahmenbedingungen sorgt. Die sitzen in Berlin. Die haben Studien und die haben auch repräsentative Umfragen. Ob sie repräsentativ sind, weiß ich nicht so. Aber nach dem eigenen Bekunden, nach denen zum Beispiel kaum ein Mädchen, was alleine auf der Flucht ist, unversehrt hier ankommt. Wir erleben das auch im Mutter-Vater-Kind-Hilfen, wie viele minderjährige Mädchen schwanger ankommen, die nicht schwanger gestartet sind und die nicht freiwillig schwanger geworden sind. Da gibt es schlimme Schicksale. Es geht über die Fluchtroute Libyen, was man so hört, wirklich Libyen, die Hölle auf Erden. Wenn der Schlepper dann erstmal bis Libyen bringt, dort werden die Menschen versklavt, verkauft gegen Arbeit. Das ist bei Männern oder bei Jungs häufig nochmal anders als bei Mädchen. Was sie zu arbeiten haben, werden Jungs eher auf dem Bau arbeiten, tagelöhnermäßig und dann abends in Gefängnisse gesperrt werden, wie sie beschreiben. Ist es bei Mädchen tatsächlich häufig die Sexarbeit. Und wir haben Mädchen, die vor Beschneidung geflohen sind, wo Geschwisterkinder beschnitten wurden, also Geschwistermädchen beschnitten wurden, fast zu Tode gekommen sind und erleben dann so ein Schicksal tatsächlich und kommen dann über die Route des Mittelmeeres hierhin. Das finde ich ganz, ganz schwierige Schicksale. Ein anderes Beispiel, was ich habe, wenn jemand es geschafft hat, nach Deutschland zu kommen und sich das rumspricht, dass jemand hier ist aus der Familie und beispielsweise, das ist ein ganz konkretes Beispiel, ein Bruder auch auf der Flucht ist, dann wird der festgehalten, dann wird erpresst, weil man sagt, im gelobten Land, wo Milch und Honig fließt, musst du Geld zahlen. Erstmal für die Freigabe deines Bruders mit schlimmen Bedrohungsszenarien, dann werden Hoden abgeschnitten, dann werden Fingergliedmaßen abgeschnitten. Und dann sitzt dieser junge Mensch hier, hat natürlich auch eine beschränkte Möglichkeit, auf die Lösegeldforderungen einzugehen. Wir wundern uns, warum man mit so einer Vehemenz sein Taschengeld und sein Kleidergeld fordert und er irgendwie das gar nicht ausgeben will, weil er das als Überweisung braucht, damit der Bruder überlebt, damit die Familie im Heimatland die Schleppergebühren bezahlen kann. Das haben wir auch häufig erlebt, dass die Pfiffigsten auf die Reise geschickt wurden. Also, dass eine Familie sich zusammengetan hat und gesagt hat, das Geld, was der Schlepper braucht, stecken wir als Investition in die Zukunft, in dem wir als Pfiffigsten sind, der uns dann später hoffentlich mit versorgen kann. Auch das ist ein Teil, den es gibt. Jetzt springen wir ein bisschen in den Themen. Ich weiß gar nicht, ob das schlimm ist. Es gibt auch die...
Es ist ein Gespräch hier und deswegen alles in Ordnung.
Okay. Es gibt auch die jungen Menschen natürlich, die schon jahrelang als Straßenkinder irgendwo gelebt haben, wo es nochmal einen ganz anderen Zugang braucht, die dann nach Deutschland kommen, die vielleicht auch in dem System dann ihre Schwierigkeiten haben und mit der Freiheit, mit diesem Überlebenskampf und dann wohlbehütet hier auch einfach gar nicht mehr klarkommen. Ne?
Das ist, ich habe das in einer Doku gesehen, ich fand das eigentlich, es klingt jetzt ein bisschen witzig, aber es ist ein ganz gutes Beispiel. Straßenkind verglich das mit einer streunenden Katze, die auf einmal in eine häusliche Situation kommt und dann eigentlich zwischen, oh, ist eigentlich ganz schön hier, aber eigentlich will ich doch wieder auf meine Freiheit, also diese Diskrepanz, die da entsteht.
Wollen und nicht mehr können.
Ja, genau, das ist ja dann nicht mehr so, erstmal wieder an die freie Entscheidung anzukommen. Das sind wirklich schlimme Schicksale und wir wollen jetzt auch nicht in die Details noch weiter reingehen, die häufig vergessen werden in dieser Diskussion. Aber wir haben auch gesagt, dass wir natürlich auch mal das Thema ansprechen, dass es Schwierigkeiten gibt. Fangen wir erstmal so ein bisschen harmloser an. Wo siehst du denn die größten Schwierigkeiten, was diese unbegleiteten jungen Ausländer angeht?
Ich glaube, sie stehen viele unter einem enormen Druck tatsächlich, dass sie schnell viel wollen, dass aber ich sag mal, die Grundsätze, was gute Integration ausmacht, außer Acht gelassen werden. Also es steht und fällt mit einer guten Sprache. So, und wenn ich aber mit 16 komme und erstmal nur arbeiten möchte und das vielleicht auch jahrelang als Landarbeiter gemacht habe, da ist so eine Diskrepanz, dass die jungen Menschen das kaum aushalten und dann drohen, ein bisschen von der Stange zu gehen. Wir haben es heute so, dass die jungen Menschen nicht mehr das bekommen, was sie eigentlich bräuchten häufig, weil wir nicht mehr genug Fachkräfte haben, weil auch geschraubt wird an politischen Rahmenbedingungen, die es deutlich erschweren. Der Zugang zu Bildungssystemen, der Zugang zum Gesundheitssystem ist erschwert für geflüchtete junge Menschen. Und gerade so psychosomatische, psychotherapeutische Unterstützung, die viele auch bräuchten, um das zu verarbeiten, um dann hier gut anzukommen, ist oft jahrelang weg und ich bin auf mich allein zurückgeschmissen. Dazu kommen ganz pragmatische Dinge wie fehlende Unterstützung in muttersprachlicher Ausbildung. Da findet man keine gute Betreuung und Unterstützung an jeder Ecke. Das macht es natürlich nochmal sehr schwer. Ich glaube auch, dass junge Menschen, die es schwer haben, hier Fuß zu fassen, vulnerabel sind für Nepper, Schlepper, Bauernfänger, die dann in Social Media, in irgendwelchen Netzwerken was anderes propagieren und die Kinder und Jugendliche per se ja eher noch nicht als gestandene Persönlichkeit empfänglich sind für sowas. Und wenn ich es dann noch schwer habe und mir eine gewisse Ablehnung begegnet, ich selber mit der Situation nicht klarkomme. Und dann kommt ein Prophet, der sagt, schließ dich uns an, dann wird alles gut. Und das fühlt sich dann auch erstmal gut an. Das ist eine Gefahr, die ich durchaus sehe, der man begegnen muss, glaube ich, indem man gerade intensiv sich um diese jungen Menschen kümmert, um diese vulnerablen Menschen kümmert. Ich habe jetzt noch im Vorfeld auf unser Gespräch eine Zahl auch noch gefunden. Europaweit werden bis zu 50.000 unbegleitete minderjährige Ausländer vermisst, die hingekommen sind. In Deutschland sollen es rund 1.000 sein, die aus den Systemen abhauen, weil sie keine Perspektive sehen, weil sie nicht mitkommen, weil es nicht schnell genug geht, auch dass sie hier bleiben dürfen. Und das ist sicherlich auch etwas, was Angst macht. So ein bisschen Angst zum einen, in erster Linie, finde ich, um die jungen Menschen. Weil wie werden sie, wenn ich wirklich in keinem System bin, wie werden sie ausgebeutet, wie werden sie missbraucht auch an den Stellen? Das ist ja auch erschreckend faszinierend irgendwie, wie schnell so Kriminelle dann da sind, um in diesem Teich zu fischen auch. Und auf der anderen Seite genau das andere, wenn so viele junge Menschen gerade keinen Halt haben, die in Europa sind und für sich vielleicht alleine sind. Die werden nicht alle so ein Schicksal haben, aber dass sie auch sehr vulnerabel sind für extremes Gedankengut, das ist schon auch eine Sorge.
Da muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, wir zeigen dann gerne auf die ausländischen Jugendlichen allgemein, ja, mit dem Zeigefinger, haben aber das Problem mit unseren biodeutschen Jugendlichen ja auch teilweise. Ich meine, es ist erstaunlich, dass in einer Zeit, wo man möglichst frei sein kann, sich sehr viele gerade der rechten Welle zudrehen. Also das Problem existiert ja allgemein im Moment.
Ne? Und das ist ganz spannend, wenn ich das einwerfen darf, so in den stationären Settings, das ist auch ein Segen gewesen, dass geflüchtete junge Menschen gekommen sind, wo auf einmal die Bildungsmöglichkeit ein Geschenk ist und ich viel auf mich nehme, um zur Schule zu gehen. Und jetzt mal so ein bisschen cartoonhaft gesagt, und die schlafenden, in sich ruhenden jungen Deutschen, denen Schule eine Qual ist, auf einmal sehen, warum hat der so einen Ehrgeiz und so einen Gas? Und mancher hat sich auch dran gehangen, wenn Freundschaften entstehen, wenn das interkulturell wird und das dann an Bedeutung gewonnen hat. Also da sind auch wirklich unfassbar viele junge Menschen, ich würde sagen 95%, kommen hierhin mit dem Ehrgeiz, auch was zu bewirken, was schaffen zu wollen. Ich glaube, dass ein großer Teil unter guten Rahmenbedingungen, also in guten Settings, die wir unter anderem bieten, auch gute Chancen haben.
Das Thema muss ich jetzt trotzdem nochmal ansprechen. Es sind ja eigentlich allgemein Männer häufig ein Problem, was Gewalt und sexuelle Gewalt angeht. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung ist es ja so, dass gerade junge Männer zu dem Flüchtlingsproblem gemacht werden. Wie siehst du das?
Ich glaube, dass gewisse Statistiken dafür sprechen. Aber alleine, wenn ich meinen Bereich angucke, sind, glaube ich, du hattest eben die Zahlen benannt, natürlich verschwindend gering Mädchen. Die meisten kommen mit einer großen Unsicherheit auch, wie ich mich bewegen kann hier in dieser Gesellschaft. Auch was weiß nicht, Offenheit, sexuelle Orientierung, Rolle von Mann und Frau anbelangt. Und da bin ich sehr klar zu sagen, das ist von Anfang eine Leitplanke, die wir setzen und auch setzen müssen als Hilfe für die jungen Menschen. Also ich finde, wenn man die ersten 5 Artikel des Grundgesetzes nimmt, da steht alles drin, was ein friedliches Zusammenleben in unserer Republik ausmacht. Und wir sind dabei zu sagen, das allen muttersprachlich von Anfang an kundzutun und von Anfang an auch so einen Rahmen zu setzen. Innerhalb diesen Rahmens wird dir sehr geholfen. Du stößt an so Rahmengrenzen, dann brauchst du vielleicht noch mehr Hilfe. Du bist bewusst dabei, das zu ignorieren und zu missachten, aus welchen guten Gründen auch immer. Da spielen wir nicht mehr mit an der Stelle. So, das, da finde ich, brauchst du auch eine klare Abgrenzung dann.
Ich finde es gerade sehr schön, dass du das Grundgesetz erwähnst, denn ich finde auch, da steht eigentlich in den ersten 5 Artikeln alles drin, ja, was ein gutes Zusammenleben ermöglicht. Jetzt haben wir ja mal Probleme und Schwierigkeiten angesprochen, aber du hast ja auch ein paar Erfolgsgeschichten erlebt. Lass uns doch mal daran teilhaben, um auch nach was Positives nach draußen zu tragen.
Ich glaube, ganz viele Erfolgsgeschichten tatsächlich, die es gibt. Und das sind so diese, also es ist keine Studie, es ist ein Gefühl, weil wir noch mit vielen Menschen verbunden sind, die immer noch wieder sagen, Mensch, ihr wart hier meine erste Anlaufstelle in Deutschland. Ich bin euch sehr dankbar und wir haben gekämpft miteinander, die verstehen mich nicht, wir verstehen dich nicht, so. Aber ich glaube, ja,
das ist in dem Alter eigentlich auch
sehr normal. Sehr normal, finde ich auch. Ne? So und viel in der Retrospektive, dann kommt noch, das war so gut und so richtig und so hilfreich. Und deswegen haben wir viele Kontakte noch zu den jungen Menschen. Weil, was vielleicht nur ein Erfolgsfaktor ist, ist so ein bisschen das Thema Topf und Deckel. Also wenn es einzelne Menschen gibt, die dich unter die Fittiche auch nehmen, das können Pädagogen sein, das kann aber auch der Handwerksmeister sein, der mit seiner sauerländer-stoischen Art, also ehrlich, knorrig irgendwie jemand unter die Fittiche nimmt. Ich habe ein Beispiel von einer Berufsschulkollegin, die ganz vielen ermöglicht hat, irgendwie über Wohnsituationen, über Ausbildungssituationen zu helfen. Und da sind richtig tolle Geschichten rausgeworden. Also wenn man, ich glaube, dass sich das heute finanziell schon ausgewirkt hat, dass man damals viel investiert hat in junge Menschen. Man hätte eigentlich Aktien kaufen müssen und sagen, also das rentiert sich gesamtgesellschaftlich sehr. Ich habe mir nochmal eine Aufzeichnung gemacht und habe so geguckt, wen kennen wir alle noch? Wer ist wo rausgeworden? Wir haben 4 oder 5 Pflegefachkräfte alleine unter den jungen Menschen gehabt, die in den letzten Jahren da waren. Wir haben es falsch gemacht, das gehört aber hier nicht hin. Keiner ist bei der GFO geblieben. Da müssen wir lernen, das haben wir nicht gut gemacht.
Das muss man arbeiten, ja.
Genau, ein Fliesenleger, wir haben 2 Friseure, Kfz-Mechatroniker, wir haben einen Koch, wir haben einen Busfahrer, einen Tankwart, es gibt eine Ausbildung zum Tankwart, das wusste ich gar nicht. 2 Tischler, wir haben eine Erzieherin, wir haben eine Heilerziehungspflegerin, das zum Beispiel die Heilerziehungspflegerin ist, auf der Flucht minderjährig als Mädchen im Mutter-Kind-Haus aufgenommen worden, hat das Kind bekommen. Viele Menschen haben sich um sie gekümmert miteinander. Da sind 1, 2 Ehrliche dabei gewesen, die auch nicht nachgelassen haben. Sie hat ihre Ausbildung gemacht. Sie ist heute bei uns im Josefshaus in der Wohngruppe für schwerstbehinderte Kinder, lebt in einer Beziehung, dem Kind geht's gut. Also das war gelingende Hilfe, schön, was schön ist. Wir haben, was ich auch sehr schön finde, einen Elektriker hier, der jetzt die Meisterschule besucht, ein afghanischer junger Mann, wo der Firmeninhaber, Handwerksbesitzer, ich weiß nicht, also der die Bude betreibt mit 5, 6 Leuten, sagt, das wird der Nachfolger. Ich bin knapp 70, ich habe lange gesucht, bis ich einen Nachfolger finde. Und wenn er die Meisterprüfung hat, dann kann ich mich zurückziehen und so gibt es ganz viel zurück. Und das ist schon stark. Wir haben Dolmetscher jetzt, die 2023, 2024 kommen und sagen, ich helfe euch gerne. Das sind 2 Altenpfleger, die gesagt haben, ich habe das ja selber erlebt. Ich möchte was zurückgeben auch. Und das ist so hilfreich zum Start. Also wenn die den Jungs, die gerade ankommen, erklären, ihr könnt euch ein halbes Jahr über das Essen aufregen, weil das nicht komplett euren kulturellen Hintergründen entspricht. Ihr könnt es auch lassen und euch auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Dann hilft das mehr, als wenn wir in unserem Pädagogendeutsch das übersetzen lassen zu den jungen Menschen. Und die sagen ja, warte erstmal ab.
Krass.
Also richtig, richtig schöne Geschichten auch. Und genau das sind Menschen, also das sind ja auch die Berufe und die Jobs, in denen wir die Menschen brauchen. Und wenn da jemand unter die Fittiche nimmt, ist das großartig.
Wenn du jetzt diese ganzen positiven Erlebnisse gerade aufgezählt hast, wie erlebst du dann diese Diskussionskultur, die wir gerade haben bei diesem Thema, die jetzt auch, sagen wir mal, durch die, man darf die Partei ja ruhig nennen, durch die AfD unnötig und ungerecht aufgeheizt wird? Wie erlebst du dann diese Diskussion, wenn du doch eigentlich siehst, es kann ja was entstehen, dass wir uns immer die schwarzen Schafe rauspicken, um zu sagen, ja, die machen uns hier fertig?
Ich erlebe das als erschreckend, als sehr erschreckend, wie das auch verfängt in der Gesellschaft. Und ich glaube, dass wir eine Herkulesaufgabe haben. Also das hat mal eine schlaue Frau gesagt, wir schaffen das. Ich glaube auch, dass man das schaffen kann weiterhin. Aber die Ressentiments sind deutlich gewachsen und das trifft dann gegenseitig zu. Und das führt zu einer Spaltung. Die Partei, die Spaltung quasi als Programm hat, hat da großen Erfolg mit. Und ich glaube, dass es nicht besser wird, wenn wir hinterherlaufen, sondern wenn wir Einzelschicksale und Einzelthemen auch benennen, um dann zu sagen, was müssen die großen Linien sein, damit es gelingen kann. Und ich kann nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass nicht auch junge Menschen, die bei uns irgendwo sind, sich nachts um drei am Handy radikalisieren. Das kann ich nicht. Es sind alles fürchterliche Einzelschicksale. Ich glaube aber, dem gegenüber kann man setzen, wie viel gelingen das tatsächlich auch da ist. Und ich finde das wirklich beängstigend, dass es so verfängt, dass über diese Angstmache und diese Ausgrenzung-Tendenz ein weiterer Spalt nochmal bei uns in der Gesellschaft entsteht.
Das passt eigentlich sehr gut zu meiner vorletzten Frage. Woran müssten wir vielleicht alle arbeiten oder was könnten wir alle tun, um jungen Flüchtlingen oder jungen minderjährigen Flüchtlingen eine faire Chance zu bieten und gleichzeitig das Thema weniger emotional aufzuladen?
Ich glaube, es hilft, wenn man das Thema, es ist ein Geflüchteter, gar nicht nach vorne stellt, sondern es ist ein junger Mensch, also für unseren Bereich ist es ein junger Mensch, der Hilfe braucht, weil er nicht bei seinen Eltern leben kann, aus welchen Gründen auch immer. Und da ist in Südwestfalen, also es gibt so ein schönes afrikanisches Sprichwort, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Das gelingt uns an vielen Stellen gut im Josefshaus. Und das nicht nach vorne zu stellen, jetzt haben wir aber eine besondere Gruppe. Wir haben Themen, die besonders sind, die nur für diese Gruppe gelten, das glaube ich ja. Aber es sind junge Menschen, die Hilfe brauchen. Und da ist hier schon viel Bereitschaft auch noch da, wenn ich in Kontakt komme miteinander. Es gibt ja, weiß nicht, diesen berühmten Film des indischen Filmemachers, der sich in Jameln eingenistet hat. Da hat so ein Neonazi gesagt, ah, was du kennst, kannst du nicht mehr hassen. Und das finde ich ist so spannend und das zu übersetzen, also keine Berührungsängste zu haben, sich zu interessieren, aber auch eine Klarheit zu haben. Ich glaube auch das als gesamtgesellschaftliche Aufgabe, nicht wenn wir nur sagen, das geht nicht, sondern sie mit an die Hand zu nehmen und die Menschen wollen sich integrieren, die allergrößte Teil. Und da gibt es dann auch keinen Unterschied zwischen Bio-Deutsch, die das schaffen wollen, und Geflüchteten, die das schaffen wollen, glaube ich. Also so ein bisschen dieses Thema Flucht gar nicht so nach vorne nehmen, sondern junge Menschen, die Hilfe brauchen. Und dann können gute Erfolgsgeschichten entstehen.
Das hat was Schönes gesagt. Das könnte man eigentlich für die gesamte Bevölkerung nehmen. Nicht immer zeigen, was nicht geht, sondern was geht. Ja. Ich finde immer das viel interessanter, wenn ich ein Problem habe, welche Lösung ich finden kann, nicht, ja, wie ich nicht vorankomme. Jetzt haben wir euch mal schon die negativen Sachen genug behandelt. Jetzt würde ich ja zum Abschluss fragen, gibt es etwas bei diesem Thema, was dich so richtig freut? Wo du richtig denkst, ja, das gibt mir irgendwie den Kick, das macht mir Spaß, das ist das, was mich an dieser Tätigkeit wirklich dran hält.
Ja, also ich glaube, dieser unbändige Lebenswille von jungen Menschen, die geflüchtet sind, das mitzukriegen, wo man dann denkt, und wir sind irgendwie in einer satten, schlaffen Gesellschaft, um es ein bisschen zu pointieren. Mhm. Und da kommen junge Menschen und zeigen uns nochmal ganz anders, wie Leben zum Teil auch funktioniert. Ich habe ein Bild vor Augen, da ist ein junger Mann aus Schwarzafrika nach einer unendlich langen Flucht endlich bei uns angekommen. Der ist auf den Bolzplatz gegangen, Sport verbindet, Sport ist ein ganz wichtiges Thema, hat am ersten Tag gebolzt, dann gab es einen Wolkenbruch und der ließ sich so ins Gras fallen und freute sich so. Also das war so archaisch, wo man denkt, das ist Menschsein pur, was da gerade kommt, Erleichterung pur, auch für den Moment, was da gerade ist. Und dieses Lebendigsein, das finde ich ist wirklich bewundernswert und macht Spaß zu schauen auch miteinander und den Stück des Weges begleiten zu können und dann auch Kontakte zu haben, dass man sagt, was ist raus geworden? Das ist ja einfach die Neugier am Menschen, die uns Pädagogen dann auch antreibt immer wieder.
Wir sind schon leider am Ende. Ich kann dir natürlich ein bisschen zum Abschluss recht geben. Ja, das sind so die Momente, wo man dann doch merkt, ich merke das auch bei meiner Arbeit mit den Mitarbeitern mit Migrationshintergrund, mit was für ein Eifer die dabei sind und wo das einem ein gutes Gefühl gibt, wenn dann was daraus wird. Mm. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, wir werden uns wahrscheinlich nochmal zu einem anderen Thema auch nochmal sehen, aber das war schon super. Und den Hörern und Hörern da draußen, wie immer, beende ich diese Sendung mit dem Satz des glorreichen Joe Thomas: The future is unwritten.